liebe Fugis, es ist Samstag, der 26. Juli und wir haben euch wieder vier Themen mitgebracht, die es in sich haben und Marc Thaddäus Süß hat dafür gesorgt, dass es wenigstens ein Thema gibt, das leichter daherkommt. Marc, was für Themen hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich bring keine Gedenkminute für den Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, mit. Stattdessen ein Lifestyle-Thema, über das sprachst du gerade, nämlich die Recession Indicators, Popkultur-Konsumtrends, die als Frühwarnsysteme für wirtschaftliche Krisen fungieren können. Und ein aktuelles Thema, über das wir dringend sprechen müssen, das ARD-AfD-Sommerinterview. Was hast du dabei?
Ich berichte über Macklemore beim Deichbrand und dann über das ultimative Celebrity Deathmatch Vicky Leandros gegen Alice Weidel und Gloria von Turn und Taxis oder wie immer sie heißen mag.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, wir fangen mit dem aktuellsten Thema an, das ARD-AfD-Sommerinterview, das in einem schrillen D-Dur endete. Eine Kunstguerilla-Aktion vom Zentrum für politische Schönheit inkludierte und einen umgebauten Riesentransporter, der Adenauer SRP Plus heißt. Darüber müssen wir sprechen.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Sonntag, der 20. Juli, Berlin-Mitte, ARD-Journalist Markus Preis interviewt Alice Weidel vor dem Reichstagsufer. Plötzlich auf 140 Dezibel Sirenen ein Chor. Scheiß AfD. Aktivistin und Omas gegen Rechts und vom Zentrum für politische Schönheit, kurz ZPS, übertönen die Fernsehästhetik, die fein abgemischte, hochpolierte Hochglanz-Fernsehästhetik. Weidel versucht trotzdem weiterzureden, aber große Teile des Interviews sind im Live-Signal unverständlich. Was passierte hier? Es gab Protest in Form von Sounddesign, will ich sagen. Ich will es einmal formal diese Aktion beurteilen und dann natürlich noch persönlich einordnen. Aber ich fand das auch aus Aktivismus und Inszenierungsperspektive eine interessante Sache, weil hier wird mal in der Guerilla-Aktion nicht das Bild mit Bannern oder so, sondern die Tonspur gehackt. Der Protest hat das Interviewset in so eine Art Mixed-Reality-Installation verwandelt, Politik als Klangskulptur, und das war irgendwie ein disruptiver Move, fand ich. Das fand ich ganz gut. Vielleicht für alle Fugis, die wenigen, die das Zentrum für politische Schönheit nicht kennen: Was ist das ZPS? Das ist ein Berliner Aktionskunstkollektiv rund um Philipp Ruch. Seit 2009 überschreiten diese Aktionen bewusst Grenzen zwischen Kunst, Aktivismus und juristischer Grauzone natürlich. Da hat er zum Beispiel eine Mini-Holocaust-Gedenkstätte vor Björn Höckes Haus 2017 errichtet. Das Credo vom Zentrum für politische Schönheit lautet: aggressive Humanismus-Propaganda. Der neueste Coup ist dann eben dieser martialisch aufgerüstete Gefängnistransporter mit Sirenen, LED-Walls, Projektionen. Erinnert mit dem Namen, das Ding nennt sich nämlich Adenauer SRP Plus, an den Kanzler Konrad Adenauer. Wir erinnern uns, 1952 die Neonazi-SRP, also die Sozialistische Reichspartei, verbieten ließ. Ein Wink, dass die Demokratie heute erneut wehrhaft sein muss. Ich finde es erstmal aus einer Medienperspektive, aus einer Aktivismus- und fast künstlerischen Perspektive irgendwie schon ganz spannend. Also zum einen, ich habe es gerade schon gesagt, dass irgendwie so ein Broadcast-Hack, also Aktivistinnen besetzen jetzt plötzlich eine akustische Ebene von einem Format, das sonst durch Bild und Ton und journalistische Kontrolle geprägt ist, nutzt dann eben auch diese offene Kulisse, die ja eigentlich kein Studio ist, sondern eben auch für Protest einlädt. Das fand ich ganz gut. Und natürlich ein Frameshifting, was stattfand. Also dieses sehr idyllisch angelegte Sommerinterview in der Abendsonne über dem Gebäude der Macht wird dann hier als Streitzone der Demokratie gereframed. Das fand ich sehr, sehr gut. Und warum ich persönlich finde, das ist meine persönliche Haltung, dass das eine grandiose Aktion war und sehr notwendig, gibt es mehrere Punkte. Ich finde zum einen, bevor wir zur AfD kommen, ist es natürlich auch ein Stück weit eine Medienkritik. Also ich finde, nach wie vor öffentlich-rechtliche Talkformate geben der AfD weiterhin Sendezeit. Wir nehmen heute am 23. Juli auf, so viel zur Transparenz. Seit gestern ist nochmal, also seit dem 22. Juli rechtskräftig als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt die AfD. Das hat das Bundesverwaltungsgericht gestern nochmal bestätigt. Und ein Teil der Presse fordert längst, hört auf, die AfD in Talkshows einzuladen, unter anderem über Medien zum Beispiel. Der andere Teil denkt das anders und normalisiert damit, finde ich, eine demokratiegefährdende Partei und macht sich so zur Kulisse von deren Inszenierung. Zudem finde ich als Kritikpunkt und warum ich es gut finde sozusagen, also Kritik an der AfD pro Protestaktion, dass sie auch ein Stück weit mit eigenen Mitteln geschlagen werden. Es kommt jetzt immer das Rumgeheule, diese Opferrolle und so, hat auch der Kopf hinter der Zentrale für politische Schönheit selber auch schon erwähnt, diese Opferrolle ist besser als die Täterrolle, das geht schon klar. Im Bundestag sammelt nämlich die AfD mehr Ordnungsrufe für Zwischenrufe als alle anderen Fraktionen zusammen. Allein 85 in der letzten Wahlperiode. Und dass Weidels Interview diesmal von externen Zwischenrufen gestört wird, ist einfach nur eine Retourkutsche, finde ich. Die hat nämlich zum Beispiel Merz auch neulich direkt im ersten Satz schon wieder unterbrochen und dazwischen geschrien. Naja, und das Letzte ist natürlich, dass ich finde, die Abgeordneten haben ein Verbotsfahren beantragt. Die Parlamente zaudern noch. Kunst- und Kulturaktionen wie diese vom ZBS füllen diese Lücke eben mittlerweile. Und zwar lautstark und medienwirksam, öffentlichkeitswirksam. Die benennen dann ganz klar, was Behörden und Medien umschiffen. Es wurde neben dieser akustischen Tonspur auch LED-Botschaften eingeblendet und machen einfach nochmal klar, dass die AfD eben nicht eine Partei wie jeder andere, sondern einfach ein verfassungsfeindliches Projekt. Und wenn die Institutionen zögern, dann muss eben die Kunst oder der Aktivismus laut werden. Deswegen ist mein Fazit, Protest ist in dem Fall nicht Störung, sondern ein demokratisches Wartungsgeräusch und sehr notwendig.
Auf jeden Fall. Marc, liebe Fugis, Faschistinnen haben keine schönen Stimmen. Sie schreien uns permanent an. Das war im Nationalsozialismus nicht anders als im Parlament, wenn die AfD ins Parlament hineinschreit, uns in den Kameras anschreit, die Signalstimmen. Das ist all etwas, was sozusagen auch hier das Zentrum für politische Schönheit umgewandelt hat in einen wunderbaren Singsang. Scheiß AfD, total melodiös, total stimmig, total sanft ankommt so, und das wirkt ja auch viel mehr. Florian Schröder hat das am 22. Juli in seinem YouTube-Beitrag Blamage für die AfD und ARD ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht. Ich möchte daraus zitieren. Am 20. Juli, dem Tag des gescheiterten Attentats auf Hitler, ein akustisches Attentat auf ein Fernsehinterview von Alice Weidel zu verüben, das ist eben eine künstlerische Idee. Die muss man halt verstehen wollen, ob man sie gut findet oder nicht. Aktionskunst ist radikal, sonst ist sie keine. Sie ist nicht da, um einen Dialog zu führen, sondern um zu stören. Und schöner hätte man die Zeichen der Zeit doch nicht ins Bild setzen können, als bei einem Sommerinterview. Ein brillanter Satz, eine brillante Analyse von Florian Schröder, der es wirklich sehr, sehr deutlich auf den Punkt bringt. Denn das Problem, das wir haben, ist, dass wieder einmal ein Wege ebnen der Öffentlich-Rechtlichen für die AfD stattgefunden hat. Und eigentlich sind sie doch gegründet worden, man muss es überspitzt formulieren, um den Faschismus zu verhindern. Man stieg dann auch mit der schlechtesten aller möglichen Fragen an. Ich habe es einfach nicht verstehen können. Sofort ein Eigentor geschossen, die ARD sich selbst, nämlich ob die AfD eine ehrliche Partei sei. Ich meine, das ist eine Steilvorlage, die Alice Weidel sofort aufgegriffen und verwandelt hat, ja. Und natürlich rausstellen müssten, wir sind ehrlich, die AfD ist ehrlich, alle anderen sind falsch und lügen, vor allem der Lügenkanzler Merz, wie sie ihn bezeichnet hat, im O-Ton. Und dann sagte sie auch noch im O-Ton, ich zitiere Alice Weidel wörtlich, ich bin eine ehrliche Politikerin, ja. Und das, was an dieser Ehrlichkeit herauskam, war wie immer großes Rumrabarbern, also eins ist sozusagen, es gab immer nur ein Thema oder eine Antwort auf alle Fragen, Migration ist das Problem, also egal was gefragt worden ist, es wurde nicht müde, gebetsmühlenartig wieder ihren Rassismus loszuwerden, das ist, also alles wird besser, wenn wir das Thema Migration in die Hand bekommen, und dann immer wieder auch natürlich die Opferrolle, in dem ich verstehe nicht, ich muss das jetzt rausnehmen, das ist hier so laut. Und dann natürlich beschrieben hat, naja, das sind regierungsnahe NGOs und die werden ja finanziert von Parteien, also auch da nochmal Verschwörungserzählungen hineingestreut. Und dann konnte sie x-mal was zum Protest sagen, x-mal was zum Opfernarrativ. Und Weidel schlägt natürlich unmittelbar Profit und wird dabei auch noch von der ARD unterstützt. Und auch wenn man dann noch so die, naja, wir haben drüber gesprochen, sollen wir weitermachen? Ja, da sind wir uns einig geworden und so weiter. Also diese Defensivhaltung, dieses überhaupt nicht verstehen von dem, was passiert, dieses auch noch wirklich dann so defensiv sein, wir wollen bloß nichts falsch machen und machen alles falsch, fand ich unglaublich erschreckend. Und dann sagte Carsten Linnemann bei NTV, wenn man die AfD stark machen will, soll man ruhig solche Interviews stören. Und dann schreist du doch, musst du doch ihm entgegenschreien, nein, nein, nein. Die Störungen machen die AfD nicht stärker. Der Protest gegen die AfD macht die AfD nicht stärker. Das soll man aber glauben, dass jeder Protest sinnlos sei, weil er eh nichts ausrichten kann. Und das ist natürlich eine total durchschaubare Strategie und Haltung dahinter, die eigentlich für mich unverständlich war. Insofern große Niederlage für die AfD. Wäre das Zentrum für politische Schönheit nicht gewesen, wäre es ein Triumphzug der AfD gewesen. So ist dieser Triumphzug zumindest vom Zentrum für politische Schönheit verhindert worden.
Absolut, Markus. Große Liebe geht raus ans Zentrum für politische Schönheit. Und ja, ich finde auch diese Intervention, diese Aktionen verschieben einfach Diskurse. Und ob sie dann den Dialog verhindern oder die Demokratie wehrhaft machen, das entscheiden dann die Reaktionen.
Absolut. Und ich finde den Punkt, den du rausgestellt hast, nämlich, dass das akustische Moment so wichtig ist, weil man viel zu wenig eben auch auf die Formsprachen der AfD achtet, auf Modulation, sozusagen was mit Stimmen, was mit Ton, was mit Sound funktioniert. Und die Linien, die man dann analytisch aufmachen kann, haben wir ja skizziert. Und deshalb fand ich das einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt.
Wir bleiben bei akustischen Themen, akustischen Interventionen, nämlich du nimmst uns mit zum Deichbrand.
Genau, Macklemore ist aufgetreten, war Headliner des Deichbrand-Festivals. Das wurde Monate vorher schon natürlich und vollkommen zu Recht sehr kontrovers und kritisch diskutiert. Am Sonntag, dem 20. Juli, hat es stattgefunden und ich möchte euch mit zum Deichbrand-Festival und den Ereignissen beim Deichbrand-Festival nehmen.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, beim Deichbrand-Festival trat Macklemore am Sonntag als Headliner auf und sprach erneut von einem Völkermord Israels am palästinensischen Volk und forderte das Publikum auf, sich nicht von der, wie er es nannte, kolonialen Sprache täuschen zu lassen, die behaupte, dass es antisemitisch sei, sich öffentlich gegen diesen, wie er es nennt, Völkermord auszusprechen. Während seines Auftrittes ließ er das Publikum wiederholt, wie bei unendlich vielen Konzerten voraus, Free Palestine skandieren, Palästinenserfahnen wurden geschwenkt und er spielte unter anderem den Song Hinz Hall, in dem er Israel Genozid vorwirft, ohne mit einem Wort, mit einer Zeile den Terror der Hamas zu erwähnen. Er verwendet in diesem Song einige eindeutige Begriffe, wie zum Beispiel Nakba, Colonizer, Apartheid System oder Anti-Zionist. Free Palestine-Rufe sind mittlerweile bei Konzerten und Festivals zum Standard geworden. Macklemore beim Deichbrand ist natürlich kein singuläres Ereignis, kein singuläres Phänomen, sondern es ist scheinbar ein Grundkonsens geworden, Kritik an Israel zu üben und damit ein Sinnbild für das, was Kolja Podkovic, also von der Antilopen-Gang, in seiner Jungle World-Kolumne Podkovic Propaganda am 10. Juli geschrieben hat. Ich zitiere ihn wörtlich: Die internationale Musikszene ist ein antisemitisches Shithole. Zitat Ende. Anti-israelische Narrative sind mittlerweile in der Popmusik und Popkultur so salonfähig geworden und werden wie von Macklemore populär und reichweitenstark verstärkt. Macklemore hat 30 Millionen monatliche Hörer bei Spotify und Millionen von Followern in den sozialen Medien und hier werden seine antisemitischen und antizionistischen Narrative extrem positiv aufgenommen und immer wieder positiv konnotiert. Wir haben uns in den letzten Wochen bereits mit Kanye West, Bobby Willen und Kneecap beschäftigt, um diese Thematik auch nochmal bei anderen Artists zu diskutieren. Vor dem Konzert hatte er ja bereits öffentlich kritisiert, also Macklemore, dass Druck von politischen Akteuren ausgeübt worden sei und ihn an der Äußerung seiner Meinung gehindern sollte. Also man sollte ihn hindern, sollte das nicht sagen, er sollte ein vorbereitetes Statement vorlesen und so weiter. Macklemore nutzte die Deichbrandbühne, um dem Publikum und allen zivilgesellschaftlichen, politischen und medialen Beobachterinnen zu demonstrieren, dass er sich seine Meinung nicht verbieten lässt von niemandem und hat dann wiederum ein eigenes Manifest vorgelesen oder wie so einen Text gab, den er vorbereitet hat und dann einfach vorgetragen hat. Die Kritik an seinem Auftritt kam sowohl vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung als auch vom Zentralrat der Juden, die ihm antisemitische Propaganda und die Relativierung des Holocaust vorwerfen. Der Veranstalter reagierte, und das war für mich so als Geste der Hilf- und haltungslosen Relativierung der Kritik am Auftritt Macklemores, mit einem Antisemitismuskonzept, Schulungen und öffentlichen Bekenntnissen gegen Hass. Angeblich wären die Verträge mit Macklemore nicht mehr kündbar gewesen, behaupteten die Deichbrand-Veranstalter. Für mich war das ein vollkommenes Versagen und wahnsinnig unverantwortlich, diese Nachholhandlungen. Denn man wusste im Vorfeld, wen man einlädt, wen man zum Headliner macht und auch was geschehen wird. Es war schon fast hybrid zu denken, dass man das unterbinden könnte oder dass das nicht stattfinden könnte und so weiter. Viel perfider war es, dass es diese Elemente gab. Ich werde das gleich noch ein bisschen beschreiben. Und dann einfach Partymusik drumherum passiert ist. Es war eine Riesenparty und dann halt eben diese klaren antisemitischen Narrative und Haltungen. Die Kritik an Macklemores Verhalten ist aus mehreren Gründen berechtigt und notwendig. Seine Äußerungen tragen dazu bei, antisemitische Narrative zu verstärken, indem sie Israel pauschal für einen vermeintlichen Völkermord verantwortlich machen, ohne die komplexe Situation im Nahostkonflikt differenziert darzustellen. Das Vorwerfen eines Genozids gegen Israel ist unhaltbar, weil es den Begriff des Völkermordes, der im Völkerrecht eine sehr spezifische Bedeutung hat, vollkommen missbraucht. Ein Völkermord setzt die systematische Vernichtung einer ethnischen oder religiösen Gruppe voraus. Während die Gewalt in Gaza schwerwiegend ist, wird sie durch den Begriff des Völkermordes im rechtlichen Sinne nicht gedeckt. Zudem verschweigt Macklemore die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem über 1200 Menschen brutalst ermordet wurden, was eine total einseitige Darstellung fördert. Der Soziologe Lukas Geck erklärt dazu in Bunten und Binnen, dem Regional- und Lokalmagazin aus Bremen, ich zitiere Lukas Geck wörtlich: Zunächst einmal ist es wichtig, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen, da Macklemore sich seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober sehr stark israelfeindlich positioniert hat. Er war auf Kundgebungen und Demonstrationen in den USA aktiv, auch als Sprecher auf der Bühne. Und er hat sich stark auf Social Media geäußert. Da ging es auch um Solidarität mit Palästina. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass es sich nicht nur um das Leid der Palästinenser dreht, stattdessen schlug es um in Hass gegen Israel. Zitat Ende. Das Problem liegt darin, dass solche Aussagen nicht nur eine verzerrte Sicht auf den Konflikt vermitteln, sondern auch antisemitische Klischees bedienen und den Staat Israel delegitimieren wollen. Die Verharmlosen oder das Verharmlosen oder Relativieren des Holocaust durch Vergleiche mit aktuellen Konflikten ist besonders gefährlich, weil es historische Gräueltaten relativiert und antisemitisches Gedankengut verharmlost. Macklemores Verwendung Holocaust-relativierender Sprache sowie seine Dämonisierung Israels tragen dazu bei, antisemitische Ressentiments zu normalisieren und zu verstärken. In diesem Kontext ist es wichtig zu betonen: Kritik an politischen Entscheidungen Israels ist legitim, solange sie differenziert bleibt und nicht in antisemitische Stereotype abgleitet. Das pauschale Vorwerfen eines Genozids oder das Verdrehen der Realität im Nahostkonflikt sind jedoch problematisch, weil sie ausschließlich antisemitische und antizionistische Einstellungen fördern können. Festivals sollten Verantwortung übernehmen und sich kritisch mit den Positionen ihrer Künstlerinnen und Künstler auseinandersetzen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die Hass und Hetze ausschließt. Die zentrale Frage hierbei lautet für mich: Wo beginnt die Grenze zwischen noch legitimer Israel-Kritik und Solidaritätsbekundungen mit Palästina und wo endet das und wo beginnt klarer Antisemitismus? Und Antisemitismus darf man niemals und nirgendwo eine Bühne geben.
Markus, sehr, sehr gut zusammengefasst. Du hast es schon erwähnt, wir sprachen vor wenigen Wochen schon mal drüber, da ging es um Glastonbury Festival, mit ähnlichen Themen, Death to the IDF-Rufe und so weiter, wurde damals auch live über die BBC ausgestrahlt und so. Und ja, mich macht das immer sprachlos, weil ich nicht verstehe, wie die Festivalveranstalter ihrer Verantwortung dabei nicht gerecht werden. Und dann kannst du jetzt alles möglich Relativierende sagen oder wie schwerwiegend das dann ist, wenn das Deichbrandfestival in Deutschland natürlich nochmal ist, was nochmal vielleicht eine andere Verantwortung dafür hätte. Vor allen Dingen will ich kurz mit dir darüber sprechen, dass es eigentlich kein Hexenwerk wäre. Ich verstehe nämlich diesen Punkt überhaupt gar nicht mit Verträgen, die nicht mehr aufzulösen wären. Ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo anders, dass Macklemore immer noch ein Headliner ist und die Tickets eben verkauft hat, obwohl er da irgendwie antisemitische Aussagen trifft. Also du kannst einfache Dinge machen. Du kannst nämlich klare Richtlinien und Vertragsklauseln einfach aufsetzen. Also IHAR-Definitionen von Antisemitismus und ähnlichen Sachen einfach festschreiben, einfach klar machen, dass keine Hetz- oder Eliminationsparolen verbreitet werden dürfen. Du kannst einen richtigen Due Diligence-Check machen, vorher wirklich deine Künstler prüfen und zwar nicht auf Klickzahlen, Reichweiten und Merch-Verkäufe, sondern auch mal inhaltlich checken. Ich finde, das muss man mittlerweile machen als Veranstalter. Und last but not least, diese Festivals, also wieso haben die denn keine Reaktionsprotokolle live vor Ort? Es ist super einfach, sofortige Unterbrechungen oder Abbrüche bei Hate Speech oder anderen Sachen zu machen. Also es ist mir absolut unbegreiflich, wie sich auch die, es geht dann natürlich um die Künstler, die sich auch für solche Aussagen verantworten müssen, aber vor allen Dingen fehlt mir in der Debatte der kritische Blick auf die Veranstalter, die ja definitiv das Ganze hosten und auch Verantwortung dafür tragen müssen.
Absolut. Und ich bin einfach nur immer wieder erstaunt und wirklich auch schockiert, dass es ja natürlich weltweit im Festival-Kontext so zugeht, egal bei welchen musikalischen Spielarten du hast und das eben ein Grundkonsens zu sein scheint. Wie früher so eine Frage, seid ihr gut drauf? Ist es jetzt sozusagen, sind es diese Themen? Und das ist ein sehr, sehr problematisches Klima, gegen das eben FestivalveranstalterInnen angehen müssen. Genauso wie du sagst. Und das ist kein Hexenwerk. Und das ist irgendwie nicht unmöglich, wie auch immer. Aber da geht anscheinend Money over Politics und over Attitude. Und das scheint sich zu zeigen. Und es ist vollkommen egal, was jemand erzählt. Hauptsache, er verkauft sich gut. Und das ist ein absoluter Zynismus, den man in diesem Kontext nicht unterstützen darf. Aber wir haben jetzt über schon Krisensituationen gesprochen. Ich glaube, wir müssen beim Krisenthema bleiben, weil du uns jetzt erklären wirst, woran man denn im Konsumverhalten die Krisen einer Zeit, die kommenden, die gegenwärtigen, die zukünftigen und so weiter erkennt.
Das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich habe auf jeden Fall einen Artikel mitgebracht, bei dem es um die sogenannten Recess Indicators, also Rezessionsindikatoren geht. Und da geht's erstaunlich popkulturell und konsumtrendlastig zu.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Markus, ich habe einen Artikel mitgebracht von Xenia Miller aus dem Surplus am Wirtschaftsmagazin und die beschreibt ja die sogenannten Recess Indicators, also popkulturelle Konsumtrends, die gegebenenfalls als Frühwarnsysteme für wirtschaftliche Krisen fungieren können. Und die Beispiele, die sie mitgebracht hat, die fand ich interessant. Zum Beispiel die viral gegangene Dubai-Schokolade oder der aktuelle, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Labubu-Hype. Kennst du diese kleinen Figuren?
Nein, nie gehört.
Das sind so seltsame kleine Sammelfiguren in wirklich fragwürdigem Design. Die sind in so Päckchen verpackt. Die sieht man oft in viralen Videos und so. Also solche Konsumtrends verdeutlichen einfach wieder, wir durchlaufen immer mehr vermeintlich belanglose Lifestyle-Produkttrends in immer kurzen, massiven Hype-Phasen, die dann ganz schnell auch wieder in der totalen Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und die Analyse ist natürlich interessant, weil solche Zyklen so einen permanenten Kaufdruck erzeugen, vor allen Dingen bei jungen Menschen, in der Zeit sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Gen Z ist gezeichnet von so einer sogenannten Polykrise, also Krieg, Inflation, Sinnverlust, Klimawandel und erkennen die Absurdität der Situation. Und dieser Begriff Recession Indicator, ist eben Ausdruck von so einer ironischen Selbstbeobachtung. Man konsumiert Dinge, von denen man weiß, dass sie überflüssig sind, gerade weil alles andere unerreichbar geworden zu sein scheint. Eigenheim passé, Rente scheint illusorisch. Stattdessen wird dann eben Dubai-Schokolade für 14 Euro und mehr gekauft oder eine Matcha mit Lipgloss-Halter. Also symbolischen Wohlstandsersatz in der Wirtschaft, die scheinbar nicht mehr viel zu versprechen hat. Wenn ich mich jetzt in meinem kommerziellen Berufsfeld umschaue als Designer, ist das natürlich, ich versuche meinen Fokus extrem auf nachhaltige oder sinnstiftende Unternehmungen zu legen, mit denen ich zusammenarbeiten will, denen ich helfen will. Und dann ist das natürlich ein ziemlich abschreckendes Phänomen. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Spiel mit Ironie, Trash, auch irgendwie so Zeitgeist. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus Konsumsicht eine absolute Katastrophe. Klar, diese Labubus zum Beispiel, diese hässlichen kleinen Sammelfigürchen, sind irgendwie so ein Zeitgeist-Symbol, absurder Konsum. Design hat sich total von Funktion und Dauerhaftigkeit abgelöst, aber trotzdem, für mich ist es einfach ein Symptom von einer total dysfunktionalen Konsumkultur. Du konsumierst nicht aus einem Bedürfnis, sondern aus so einer Art emotionalen Leere, aus einer Langeweile oder einfach, weil der Algorithmus dich irgendwie dazu triggern kann in deinem sozialen Netzwerk, Medienverhalten. Das heißt, für mich fehlt total auf Konsumenten, aber auch auf Herstellerseite irgendwie das Nachdenken über Werte, Nachhaltigkeit oder kulturelle Bedeutung. Und das ist natürlich genau das, wo die Gefahr liegt. Wenn Design zu so einer Reizästhetik wird, zu schneller Klickware, einziger Zweck Sichtbarkeit, dann hast du natürlich weder im Produkt noch in irgendwelchen Brands einen Nutzen, Qualität, kulturelle Relevanz. Also für mich sind solche Recession Indicators jetzt keine harmlosen Memes, wie das erstmal daherkommt, sondern zeigen irgendwie eine High-Speed-Konsumkultur im Krisenmodus. Und für mich, der irgendwie natürlich auch im Marketing und im Design arbeitet, ist das irgendwie ja ein Aufruf zur Verantwortung, das gegen diesen Strudel aus Oberflächlichkeitsreizen und Sinnlosigkeit anzugestalten. Das heißt, weniger Gimmick und, wie machen wir es in Fugengold auch immer, mehr Haltung.
Also, ich habe jetzt mal eine Frage. Schmeckt dir Dubai-Schokolade?
Markus, ich kann voller Stolz behaupten, ich habe sie noch nicht probiert.
So, du bist ein Guter, weil du hast dem Konsum widerstanden. Ich habe tatsächlich, bin ich verführt worden, sofort, Dubai-Schokolade. Ich esse halt auch gerne Schokolade. Und es war wirklich keine Freude. Oder wo ich mir dachte, okay, warum zahle ich so viel Geld für dieses wirklich, also in keinster Form lecker schmeckend. Und das gibt's ja auch als Eis und sonst was. Also dieses Hype-Phänomen konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weder hat man da die höchsten qualitativen Zutaten, noch schmeckt das irgendwie mit dem Engelshaar so besonders da drin. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich kann bei diesen Themen, die du hier angesprochen hast, natürlich ist die Krise ein Konsumobjekt. Das heißt, du musst natürlich Objekte für Krisen anbieten, damit nämlich der Kommerz weitergeht. Und das ist in einem neoliberalen Wirtschaftssystem, das würde Zusammenbruch bedeuten. Wenn in den Krisenzeiten nicht mehr konsumiert würde oder wirklich weniger konsumiert würde oder die Leute nicht mehr so viele Nachfragen hätten, dann wäre das System in der Krise. Politisch kann ja tausend Dinge passieren, aber solange es eben der Konsum bleibt und weiter zum Konsumieren einlädt, scheint ein neoliberales System stabil zu sein. Und das ist sozusagen die Basis, um überhaupt funktionsfähig zu sein. Und ich glaube, dass das eben auch ein Ausdruck davon ist, dass auch sozusagen alles, was es gibt, immer wieder verkauft werden muss und gekauft werden kann, damit man eine Form von Stabilität in seinem Leben spürt. Und deshalb sind diese Dinge so erfolgreich, sie müssen immer wieder anders sein. Und sie haben dann trotzdem, also ich sehe es genauso wie du, es ist nicht belanglos, es ist nicht, wie soll ich sagen, einfach nur Entertainment, es ist wirklich ein Spiegel eines neoliberalen Systems, das den Zynismus offen ausstellt. Das ist ja nichts verborgen, da ist ja keine Hidden Agenda oder so, das ist total transparent und das zeigt nämlich die wirkliche Macht. Wenn du alles auf den Tisch legen kannst und trotzdem wird konsumiert, trotzdem wird weitergemacht, zeigst du, wie stark und stabil ein System ist, und das erkennt man an diesem Beispiel ganz wunderbar.
Konsum, man kann auch Kultur konsumieren oder sich dem verweigern, das führt uns zur letzten Schlagzeile für heute.
Ja, und das wird das Geburtstagsgeschenk für Marc sein nächstes Jahr, ein Ticket für die Turn- und Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg, und da hat sich am 21. Juli ein Skandal ereignet, so ging es durch die Presse. Vicky Leandros, die Schlagergöttin, wollte nicht, dass Alice Weidel bei ihrem Konzert in Regensburg anwesend ist. Ich nehme euch mit nach Regensburg und inmitten der Kampfzone der Menschen, die dort zugegen waren.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, ich Ich könnte jetzt Marc fragen, aber ich frage dich später. Ich persönlich habe noch nie von den Schlossfestspielen in Regensburg gehört. Gloria von Turn und Taxis war früher jemand, den man im Boulevardmagazin in der Gala und so gefunden hat. Und da ging es um ihren Haarschnitt. Und da war sie auch mal bei Wetten, dass, bei Tommy Gottschalk und so weiter. Also als irgendwie eine, naja, für mich aus meiner persönlichen Sicht, Meinungssicht, unangenehme Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die ich aber nie weiter verfolgt habe, weil mich das nicht interessiert hat. Sie tauchte halt irgendwo und irgendwann immer wieder auf. Und dann ist sie mir aber in den letzten Monaten, letzten Jahr sehr, sehr negativ aufgefallen als Kommentatorin bei Julian Reichelt in News, in dem sie wirklich extrem rechtskonservative, rechtspopulistische Äußerungen trifft, politische Einordnung macht. Man fragt sich, mit welcher Kompetenz, mit welchem Background, aber das ist ja bei News eh egal, weil da ja kein Journalismus betrieben wird, sondern das ist ja eher ein Propagandamedium. Das ist aber ein anderes Thema, mit dem wir uns in den nächsten Fugengold-Folgen mal beschäftigen werden. Genauer, naja, die Schlossfestspiele in Regensburg sind ein kulturelles Event, so sagt es Google, das seit 2003 jährlich im Juli auf Schloss St. Emma am in Regensburg stattfindet. Sie präsentiert eine Vielzahl von künstlerischen Darbietungen, darunter Konzerten, Opern, Theateraufführungen und anderen kulturellen Veranstaltungen. Ich zitiere immer noch weiter aus meiner Google-Recherche. Veranstaltet werden die Festspiele hauptsächlich von der Familie von Turn und Taxis, insbesondere durch die Firma Odeon Concert, die im Auftrag der Fürstin Gloria von Turn und Taxis organisiert. Die Veranstaltung wird als kulturelles Highlight der Region vermarktet und zieht sowohl lokale als auch überregionale Besucher an. Trotz ihres Rufes als bedeutendes Kulturfestival stehen die Schlossfestspiele immer wieder in der Kritik, weil sie auch für ihre provokanten politischen Einladungen und Verbindungen zu umstrittenen Persönlichkeiten bekannt sind. So, das mal zur Einordnung, liebe Fugis. Ich wusste es nicht, jetzt wisst ihr es. Google hilft. Kommen wir zum Skandal. Am 20. Juli sorgte die Kontroverse um die Schlossfestspiele in Regensburg für Aufsehen, nachdem Vicky Leandros angekündigt hatte, nur dann zu singen, wenn Alice Weidel nicht im Publikum sei. Als sie am Montagabend erfuhr, dass Weidel als Ehrengast eingeladen war von Gloria von Turn und Taxis, erklärte Leandros öffentlich, dass Weidel bei ihrem Konzert, Zitat, nicht willkommen, Zitat Ende, sei und forderte die Fürstin auf, sie auszuladen. Trotz dieser Ankündigung wurde später ein Foto von der Bild veröffentlicht, das Weidel im Schloss St. Emma am zeigt, wie sie neben Gloria von Turn und Taxis Sekt trinkt, während draußen das Konzert lief. Weidels Sprecher bestätigte die Einladung durch die Fürstin, betonte aber, dass Weidel den Abend in den privaten Räumen des Schlosses verbracht habe und sich entschieden habe, nicht zum Konzert zu gehen. Gloria von Turn und Taxis rechtfertigte die Einladung mit dem Argument, dass es sich um eine private Entscheidung handle und kritisierte Proteste gegen den Besuch der Politikerin als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Natürlich. Hätte man aber auch sozusagen jetzt im Worteraten sofort ankreuzen können, weil das ja erwartbar war, dass genau das die Haltung sein wird. Die Polizei konnte Sicherheitsbedenken nicht bestätigen, die immer wieder von Gloria von Turn und Taxis und aus dem Alice-Weidel-Kreis betont worden sind. Stattdessen demonstrierten rund 900 Menschen friedlich gegen den Auftritt Weidels unter dem Motto, Zitat, kein Platz für Nazis, Zitat Ende. Zahlreiche prominente Gäste wie CSU-Politiker Friedrich oder natürlich auch christlicher Beistand, Bischof Vorderholzer, nahmen an den Festspielen teil, während Kritiker die Nähe der Gastgeberin zu Rechtsextremen anprangerten. Die Debatte offenbarte eine gesellschaftliche Spaltung. Während einige die Einladung als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigten, so Gloria von Turn und Taxis, wird sie von vielen als demokratiegefährdende Normalisierung rechtsextremistischer Positionen gesehen. Die Ereignisse zeigen deutlich, Prominente und Veranstalterinnen tragen, wie auch eben beim Deichbrand, eine große Verantwortung darin, klare Grenzen gegen Rechtsextremismus zu ziehen und demokratische Werte zu verteidigen. Die Forderung von Vicky Leandros, Alice Weidel aus dem Konzert auszuschließen, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Sie setzt ein klares Zeichen gegen Rechtspopulismus und rechte Hetze sowie für Toleranz und Menschenwürde. Ihr Mut zur öffentlichen Ablehnung einer umstrittenen Politikerin stärkt das Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung in der Kultur. Aber, und jetzt möchte ich Patrick Güten wörtlich zitieren, am 22.07.25 hat er in der Taz geschrieben, Zitat, Leandros drohte bei den Gloria-Festspielen abzusagen, weil Alice Weidel eingeladen war. Für von Turn und Taxis zu singen ist für sie kein Problem. Die Schlagersängerin Vicky Leandros hat bei den Schlossfestspielen die äußerst rechtsstehende Fürstin Gloria von Turn und Taxis in Regensburg ein Mindestmaß an Anstand gezeigt. Als Leandros offenbar erst am Sonntagabend davon erfuhr, dass AfD-Chefin Alice Weidel bei ihrem Konzert am Montag als Ehrengast in der ersten Reihe sitzen sollte, nahm sie sich die Schlosschefin zur Brust. Sie verlangte von ihr, Weidel wieder auszuladen. Der Bild sagte die 72-jährige Deutsch-Griechin, Zitat, ich stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität, Zitat Ende. Mit Weidel habe sie nichts gemein. Dass das keine große Heldentat war, zeigt sich einfach darin, wenn man Gloria von Thurn und Taxis so kritisch gegenübertritt und natürlich in Form von Alice Weidel soll nicht bei mir singen, muss man aber einfach genauso sagen, dass man hätte überhaupt nicht auftreten sollen, wenn man sich die Person und die Haltung von Gloria von Thurn und Taxis ansieht, die ja anscheinend im Team Weidel mitspielt. Also nicht im politischen Team Weidel, aber im Unterstützer-Team Weidel dazugehört. Das Handeln von Gloria von Thurn und Taxis ist höchst problematisch. Die Einladung einer bekannten Rechtspopulistin wie Weidel, ob privat oder öffentlich, fördert nämlich eine gefährliche Normalisierung rechtsextremistischer Ideologien und untergräbt damit demokratische Prinzipien. Das Argument, Proteste seien Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ist völlig absurd. Vielmehr handelt es sich um das legitime Recht auf Widerstand gegen demokratiefeindliche Tendenzen. Und von diesem Widerstand haben wir viel zu wenig in Deutschland. Die Proteste nach dem Potsdam-Treffen sind sehr schnell erloschen. Wir bräuchten eigentlich tägliche und wöchentliche Proteste, die einen Widerstand gegen demokratiefeindliche Tendenzen zeigen. Etwa in Form und vor allem in Form der AfD. Insgesamt zeigt dieses Ereignis eine alarmierende Entwicklung. Prominente und Veranstalter tragen durch ihre Entscheidungen dazu bei, rechtsextreme Akteure gesellschaftlich aufzuwerten und demokratische Grundwerte zu untergraben. Also es ist dringend notwendig, klare Grenzen gegen Rechtsextremismus zu setzen und solchen Entwicklungen entscheidend entgegenzutreten. Sonst riskiert die Gesellschaft eine weitere Erosion ihrer demokratischen Kultur. Liebe Fugis, zum Zeitpunkt der Aufnahme am Mittwoch, dem 23. Juli, mittlerweile haben wir 20.45 Uhr, hat schon Jana Nannini ihr Konzert eröffnet, nämlich um 20.30 Uhr. Morgen wird Giovanni Zarella mit Band singen, am Freitag dann in einer Soloshow Chris de Burg. Und am Fugengold Samstag wird das Theaterstück Jedermann mit zweit- und drittklassigen Schauspielerinnen aufgeführt. Marc, wie beurteilst du diesen Skandal, dieses Thema, die Festspiele, die Einladung, die Ausladung, die Diskussion und so weiter?
Erstmal danke für diese Einführung in unbekannte Gefilde, Markus. Ich hatte keine Ahnung von den Flosschest-Spielen, ja, in Regensburg. Das lassen wir so drin. Mir ging's wie dir. Du hast mir diese Schlagzeile geschickt und ich dachte erstmal so, ja, geil, stabil von Leandros, klare Absage an Weidel und so. Aber mit der ganzen Hinführung, dass die Veranstalterin natürlich auch bei News sitzt und auch irgendwie rechtskonservative Haltung schon vertritt, da ist natürlich, das wirft ein anderes Licht auf die Aktion. Also man dafür muss ja auch erwähnen, dass rund 900 Menschen vor Ort auch noch friedlich gegen Weidels Besuch demonstriert haben dann, während das Ganze stattfand. Das ist natürlich, zeigt nochmal eine breite Unterstützung für Leandros Position. Um es positiv zu deuten, also ich finde es natürlich schwach, dass man dann trotzdem auftritt oder ich kann nicht nachvollziehen, wo für sie persönlich diese Grenze verläuft zwischen Weidel und dann jemand, der dem Ganzen sehr nahe steht und das Ganze ausrichtet. Nichtsdestotrotz, um es vielleicht positiv zu beenden, wir sprachen über Deichbrand unter anderem, wo Veranstalter in der Verantwortung sind. Genauso können natürlich auch Künstlerinnen und Künstler kulturelle Räume verteidigen und notfalls eben, indem man die Bühne verlässt, bevor sie dann zur Plattform für Intoleranz und andere Sachen wird. Das ist eigentlich das Einzige, was ich davon positiv mitnehmen kann.
Okay, liebe Fugis, auch die Woche haben wir wieder besprochen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und in der Zwischenzeit wird uns Marc Thaddäus Süß einen, ich würde sagen, philosophischen Rat mit auf den Weg geben.
Liebste Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.